Red Cliff Hangers. Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme. Red Cliff Hangers. Red Cliff Hangers.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge über Harry Potter und der Feuerkelch. Am Ende der ersten Folge hatte ich euch ja die Frage gestellt, was trägt einer der Charaktere von Harry Potter und der Stein der Weisen in nur einer einzigen Szene im Mund? Und die Antwort lautet, falsche Zähne. Und zwar trägt Emma Watson, die Schauspielerin von Hermine Granger, im ersten Teil in nur einer einzigen Szene, die als allererstes gedreht wurde, falsche Zähne im Mund, weil ja Hermine im Buch beschrieben wird als jemand, der ein bisschen einen Überbiss hat, und ursprünglich sollte Emma Watson über die gesamte Drehzeit diese falschen Zähne tragen, hatte sie dann aber letztendlich nur in einer Szene drin, und zwar in der Abschiedsszene am Zug. Könnt ihr nachschauen. Chris Columbus hat das gesehen, hatte aber das Gefühl, dass sie niemals diese Szene die ganze Zeit im Film drüber drin lassen können. Das wäre zu unnatürlich, und deswegen wurden sie dann rausgenommen. Gut, wieder was gelernt. Wir wünschen viel Spaß mit der Folge Nummer 2.
Ich musste daran denken, weil es gibt einen Filmkritik-Hulk-Tweet, wo er diesen Film nochmal gesehen hat, beziehungsweise sind zwei Tweets. Das erste ist, this is a far hornier movie than I remember. Ja. Und das zweite ist, Harry Potter and the Goblet of Fire is the only movie in the series with clear alluded fucking in it.
An welcher Stelle?
Da kommen wir gleich zu.
Teaser, oder was?
Ja.
Annie, jetzt rück mit der Sprache raus.
Aber es ist wirklich so wiederkehrend, dass Sexualität hier, ich meine, es passt, ja. Ne? Pubertät steht hier viel mehr im Mittelpunkt.
Ich glaube, deswegen mag ich ihn nicht. Ich finde Pubertieren einfach richtig schlimm. mir tun diese Kinder immer so leid, wenn man die so sieht und man denkt so, oh, die pubertieren gerade so hart. Man will wirklich nur, man möchte die eigentlich, möchte denen auf die Schulter klopfen und sagen, es ist bald vorbei. Niemand macht euch einen Vorwurf.
Aber solche Filme muss es dann doch auch für diese Leidenden geben.
Ja, aber müssen die in den Kinos laufen, wo ich also, können wir für die nicht so Safe Spaces einrichten, die sich ausprobieren können und keine Ahnung. Am Ende sagt man halt, naja, das sind halt die Hormone und das ist halt viel auf einmal.
Ist das für dich so, wenn du diesen Film guckst, so der ähnliche Effekt, wie wenn du Schindlers Liste guckst, dass du einfach davor sitzt und denkst, oh Gott, das ist schlimm.
Das war halt mal so eine Zeit. Heute ganz undenkbar, oder was?
Vielleicht bist du aber auch noch zu nah an deiner Pubertät dran, und der Schmerz ist einfach noch zu real. Und wenn du so in 10 oder 15 Jahren nochmal drauf schaust, kannst du halt auch drüber lachen.
Ich bin seit mindestens 5 Jahren da raus.
Gut, Christian ist 30.
Fast 30.
Okay, lass uns zu. Das hat mich jetzt mehr zum Lachen gebracht, als ich dachte. Lasst uns schnell die zweite Aufgabe abhaken, dass wir zum Sex kommen können.
Ja, die zweite Aufgabe. Ganz Hogwarts und so weiter, Start auf einen See. Also,
es gibt nichts zu sehen, bitte sehen Sie her.
Das muss man beim Trimagischen Turnier in diesem Film wirklich sagen, bei allen drei Disziplinen können die Zuschauer nichts sehen.
Genau. Das ist so schön. Aber natürlich für uns mit Insight durch filmische Elemente, Gott sei Dank, sehen wir mehr.
Aber es wäre doch auch möglich gewesen, zum Beispiel so eine Art Fernseher oder sowas zu haben, wo die Leute dann in den See gucken können. Das wäre echt einfach machbar gewesen.
Ja,
das
wäre eigentlich schon. Ja.
Also die Aufgabe besteht darin, dass alle Champions auf den Boden des Sees tauchen müssen und da einen geliebten Menschen von den Meerjungfrauen, die da leben, oder mehr Monstern.
Mehr Menschen.
Also sind alle weiblich.
Im Film. Es sind trotzdem Menschen, Handy.
Meinst du Frauen?
Es sind auf jeden Fall keine Meerjungfrauen.
Okay. Ja, es sind auch eher so mehr Monster.
Ich glaube, Wassermenschen.
Wassermenschen.
Ja, genau.
So. Also, im Film sagt er, glaube ich, Mer-People oder sowas.
Ja, sie müssen auf jeden Fall jemanden da retten innerhalb einer Stunde und irgendwie unter Wasser atmen können und finden verschiedene Wege, das zu machen. Hat sich jemand von euch die Doku angeguckt, wie sie das gemacht haben?
Nein, nee. Aber ich habe gelesen, dass es extrem lange gedauert hat und sehr viel Vorbereitung
und bedurfte. Ein Riesenset war es.
Darf ich euch quasi erzählen, wie sie das gemacht haben? Und ich frage mich jetzt noch, wie das legal war. Sie haben einen riesigen Tank gebaut mit Bluescreen-Wänden, mit beleuchteten Bluescreen-Wänden. Also da müssen sie schon mal erstmal sicher gehen, dass da niemand Elektro gekillt wird. Wo dann quasi diese ganze Welt ist da drauf projiziert, was man, finde ich, leider so ein bisschen stark sieht. Das ist auch so der Harry Potter-Film mit der meisten CGI bis jetzt. Aber was echt ist, ist, die Schauspieler sind unter Wasser. Sie haben einen Plan gemacht, dass sie quasi haben einen Shooting-Plan gemacht, wo man für jeden Shot nur 10 bis 11 Sekunden braucht. Und dann ist Daniel Radcliffe getaucht.
Ach echt?
Dann haben sie Daniel Radcliffe unter Wasser gepackt. Da war ein Taucher um ihn rum mit einem Sauerstoffgerät. Und für jeden Shot musste er das Sauerstoffgerät wegnehmen, wurde gefilmt, hatte über Kopfhörer quasi die Anweisung des Regisseurs. Es gab so eine Trockenkammer für zwischendurch, wo er unter Wasser hatten sie so eine Kammer gebaut, wo er dann rein konnte und wo er sich dann mit dem Regisseur wirklich besprechen konnte für die Szenen. Aber er musste diese Szenen immer unter Wasser ohne Sauerstoff selber spielen, musste dafür tauchen lernen, hat 6 Monate dafür trainiert für diese Szene. Was? Und hat beim Dreh 41 Stunden unter Wasser verbracht, um diese 10-Minuten-Szene zu machen.
Wahnsinn. Wow. Wahnsinn. Um jetzt mal Eikos Satz zu klären.
Genau. Wahnsinn auch in dem Sinne von, er ist 16 Jahre alt. Wie ist das legal?
Vielleicht hat da tatsächlich seine Vorliebe gestartet, ungewöhnliche schauspielerische Herausforderungen anzunehmen, siehe Swiss Army Man, dass er daran Gefallen gefunden hat.
Das auf jeden Fall. Vorstellen. Also bei dem ganzen Behind-the-Scenes-Material bei diesem Film ist er sehr interessiert, redet mit den Kameraleuten, was die für Kameras haben, wie das alles funktioniert. Und er hat auch in der ersten Aufgabe viele dieser Stunts da selber gemacht, wo er dann irgendwie 10 Meter an so einer Wand runterrast auf so ein Kissen. Er ist so ein bisschen kleiner Tom Cruise in diesem Film. Und ich frage mich, ob er das jemals wieder so gemacht hat wie bei diesem Film.
Cool.
Ja. Interessant. Ja. Dafür weiß ich zu wenig von dem, wie es gemacht wurde.
Aber das ist schon wirklich verrückt.
Und aber es hat schon vieles
Spaß. Ich meine, es ist unter Wasser, man sieht sowieso nicht ganz so klar. Klar, es ist ein Film, man sieht es schon relativ gut. Sie hätten ihn sicherlich auch irgendwie ersetzen können, aber ja, cool, dass er es gemacht hat.
Ja. Oh, und was ich vergessen habe zu erwähnen, er durfte natürlich dabei keine Luftblasen entweichen lassen, weil er ja
Film
Kiemen hat und man dann sonst die Luftblasen gesehen hatte. Also musste er auch noch dabei aufpassen, dass ihm keine Luft irgendwo rauskommt.
Hätte man ganz die nicht einfach als irgendwie weg.
Ganz anders als bei denke ich auch.
Ja. Wie fandet ihr die Szene an sich? Also jetzt.
Also erstmal nochmal für die Vorbereitung. Es ist so schön. Harry als Prokrastinationskünstler, wo wir uns alle mit ihm identifizieren können, 2 Tage vor der Aufgabe, er weiß es immer noch nicht, wie er unter Wasser atmen soll. die Nacht vorher, er weiß es immer noch nicht. Ja. Wobei man ihm zugutehalten muss, dass Hermine es halt auch nicht herausgefunden hat bis dahin. Und er wird ja auch dann letzten Endes einfach nur durch einen Zufall gerettet, im Film durch Neville, der dann plötzlich sagt, ach ja, ist ja Diantes Kraut. Das ist, finde ich, so schön, dass er halt eigentlich auch voll dran gescheitert wäre an der Aufgabe und auch irgendwie so richtig schön wieder typisch auch Teenager-mäßig.
Ist auch ein schönes Harry Potter-Thema, finde ich. Wie oft Harry Potter scheitern würde, wenn ihm nicht zugearbeitet, also wenn ihm nicht geholfen würde von seinen Freunden.
Genau, das ist ja seine zweite wirklich große Stärke, dass er Menschen, dass er ein empathischer Mensch ist.
Ja.
Ich würde noch sagen, zu dem Argument, die sitzen da und gucken sich das an, obwohl sie nichts sehen können. Es gibt ja durchaus auch viele Weltrekordversuche, wo Taucher versucht haben, Rekorde aufzustellen, wie tief sie tauchen können, ohne Sauerstoffgerät. Und das gucken sich ja auch Leute an.
Ja, aber das dauert nicht so lang.
Das kannst du auch filmen.
Ja, so lange dauert das ja
nicht. Das kannst du ja auch filmen.
Ja, aber die datieren ja zurück bis in die 60er und 50er und da gab es das ja noch nicht.
Da gab es ja noch keine Kameras.
Keine Kameras.
Keine, nicht die Technik, um das dann irgendwie auf Großleinwände zu übertragen.
Ja, okay, aber also das sind spannend. Ja auch, dann ist dann ja auch.
Wer nicht. Kommt als erster nach oben? Aber ja. Ich verstehe es, klar.
Ja, also an sich finde ich die Szene ganz okay. Ich finde, es ist ein bisschen schnell geschnitten, aber auch halt gezwungenermaßen, weil alle Takes nur 10 Sekunden lang sind.
Mhm. Ich muss sagen, bei dem ganzen Film fehlten mir Shots, wo ich so dachte, wow, episch irgendwie.
Der erste Shot, wo Moody auftaucht.
Ja, okay, der war schon cool. Und der, wo man das erste Mal den Portschlüssel sieht, den fand ich auch irgendwie interessant, wo die Sonne so durch das Gras geht. Aber bei den Unterwassersachen, ich weiß nicht, ich fand es schon schön und so, aber
ich glaube, das ist wirklich das Problem, der Vergleich zum Film davor. Davor wurde so stark vorgelegt.
Andererseits finde ich, ist es wirklich der visuell abwechslungsreichste Film der gesamten Reihe, weil einfach so viele unterschiedliche Sachen passieren.
Abwechslungsreich ist auch immer ein Euphemismus für unfokussiert, ne? Und nicht entschieden.
Ich würde sagen, an dieser Stelle nicht. Wir haben so viele verschiedene Locations und so viele verschiedene visuelle Elemente. Das ist schon sehr, sehr abwechslungsreich. Das ist auch später, kommen wir darauf zurück, für mich einer der Gründe, warum ich den Film tatsächlich doch mag. Ich hatte es nicht gedacht, aber ich mag den Film.
Ach, mir fällt ein Stein vom Herzen.
Also ich finde es visuell auch sehr, sehr schön. Die zweite Aufgabe, auch also sehr schön natürlich der Twist. Harry war als erster da und halt eben, weil er so ein empathischer Mensch ist und eben nicht einfach Leute zurücklässt, ist er dann als letzter aufgetaucht. Richtig schön und auch gut dargestellt, filmisch. Da haben sie es gut auch runtergekürzt oder in wenigen Minuten gut dargestellt, was da vor sich gegangen ist.
Und würde ich mich anschließen. Finde ich auch total super. Da nähert man sich als Zuschauer auch Harry so an. Und dann kommt natürlich der Shot, wie er aus dem Wasser schießt. Ein bisschen hat mich das an Swiss Army Man erinnert. Ja. Die würde ich gerne mal nebeneinander sehen.
Bestimmt Absicht.
Das fand ich sehr schön.
Ja. Nee, generell eine schöne Sequenz. Wenn wir zur dritten Aufgabe kommen, dann kommen wir direkt auch schon zu Voldemort. Sollen wir jetzt gerade über den Rom-Com-Teil sprechen, weil das ist ja scheinbar das, was Epi sehr stört, was ich sehr abfeiere. Also ich finde, auch wo wir visuell dabei sind, der Film schafft es, visuell eine Realität zu schaffen, in der diese ganz furchtbaren Dinge passieren können, aber auch diese ganz witzigen, zwischenmenschlichen Dinge, ohne dass eins von beiden irgendwie falsch wirkt. Also er ist nicht so kalt, dass dieses Zwischenmenschliche nicht funktionieren würde, aber er ist schon so in dem Farbfeld, was Cuaron etabliert hat, dass diese sehr furchtbaren Sachen, die am Ende passieren, nicht unpassend wirken, dass das kein Umschwung ist, sondern dass es, ja, diese beiden Tone ergänzen sich für mich sehr gut, muss ich sagen.
Würde ich zustimmen, mit der Ausnahme des Endes, aber da kommen wir am Ende drauf.
Zum Ende kommen wir am Ende.
Also sie müssen jetzt das erste Mal alle verliebt spielen. Ja. Und ich finde, jetzt mal einfach aufs Schauspielerische gesehen, machen sie das sehr gut. Diese, wie Harry ja schon im Zug Cho so noch so hinterher und ganz vergessen hat, dass er Süßigkeiten ja kaufen wollte. Ja gut, bei Ron ist es halt natürlich wieder humoristisch überzogen, aber ja, wie die alle so ein bisschen umeinander herumtanzen und so, ist auf jeden Fall eine sehr überzeugende schauspielerische Darstellung. Auch Hermine, die eben schon andeutet, dass sie halt eben romantische Gefühle für Ron hat, indem sie halt so enttäuscht von seiner Reaktion nach dem Weihnachtsball ist.
Mhm. Ja. Und die selber ihren großen Moment auf dem Weihnachtsball hat, wo sie vom großen Weltstar Viktor Krumm ausgefragt wurde und in diesem Cinderella-Kleid quasi ihren großen Moment hat, wo sie die Treppenstufe hinabsteigt und Harry und Ron steht der Mund weit offen und sie wird zumindest, ist eine interessante Frage, nimmt Ron sie in dem Moment das erste Mal als sexuelles Wesen wahr oder schon vorher?
Ja, in dem Moment.
In dem Moment, ne?
Ja. Ich glaube auch, ja.
Ja, also es ist das erste Mal, wo ihre Sexualität quasi so durch ihre Kleidungswahl so offen thematisiert wird.
Unglaublich interessanter Shot, finde ich, weil es für mich irgendwie, das als Erwachsener zu gucken, irgendwie unangenehm war. Sie da so exponiert die Treppenstufen runter gehen zu sehen, aber ich fand das, was da, was im Making-ofs und so weiter dazu erzählt wird, halt sehr witzig. Dass sie wohl in einem der ersten Takes die Treppenstufen runtergefallen ist, was sehr witzig aussehen muss, weil sie ja so glorreich da runterkommen soll. Und sie hat in einem Interview gesagt, that scene actually took a while. I didn't know there were so many ways that you could walk downstairs. it was very hard work. Mike Newell, der Regisseur, was giving me all these directions. Keep your head up. Make sure your back is straight. But don't make it too frumpy. Glide smoothly. Und da irgendwie so runtergehen musste, das finde ich schon witzig.
Hm. Ich finde, es ist einfach ein wichtiger Moment für die Freundschaft der drei, wo
die Dynamik verändert sich.
Die Dynamik verändert sich und genau, also das, ne, wer mit wem geht damit rein. Es ist so quasi dieser klassische Moment, man kennt jemanden schon so lange und dann auf einmal nimmt man ihn anders wahr. Einmal ist das Mädchen von nebenan viel interessanter als vorher.
Ja, und oder das muss man einfach sagen, wurde sehr überzeugend von allen geschauspielert.
Und um auf den Film Critic Hulk Tweet zurückzukommen, ich bin mir sehr sicher, es bezieht sich auf den Weihnachtsball, weil mir da mindestens drei Beispiele einfallen würden, wo sehr stark impliziert wird, dass da mehr gelaufen ist als Händchen halten. Einmal die ganze Beziehung Hermine und Krumm, bin mir sehr sicher.
Aber warum er verabschiedet sie so noch und er geht zum Schiff?
Ja, aber sie sagt auch, er ist ein sehr körperlicher Typ.
Ja, aber dann korrigiert sie sich ja, dass sie das gar nicht so gemeint hat.
Mhm, weil sie sich verraten hat.
Ah.
Bin mir sehr sicher, dass das
würde ich nicht so zustimmen. Ich glaube, sie hat in dem Moment halt, wie man das halt häufig, man sagt irgendwas so daher und dann, oh scheiße, war das doppeldeutig. so habe ich es jetzt interpretiert.
Ich würde sagen, auch im Film war ja vor allem das, was Krumm am meisten ausmacht, er ist heiß.
Ja. Henny, findest du ihn heiß?
Er ist jetzt nicht mein Typ, aber
ich fand, er ist dein Typ.
Nee.
Ja. Ich fand den nicht heiß. Ich fand
also er soll heiß sein. Also ja, da stimme ich ja nie zu. Er soll ja eben das sein. Mhm. Also die Mädels, die ihm da am See hinterherrennen und so. Aber Hermine entzieht sich dem ja eigentlich auch so. Also
ja. Und wer im
Film,
in der ersten Szene, wo er reinkommt, da guckt sie schon so.
Aber wer im Film ist denn bitte heißer?
I would do that.
Wer im Film ist denn bitte heißer als Cedric Diggory?
Harry mit seinen langen Haaren. Weil es die Harry Potter-Frisur war, die in allen Filmen vorgekommen
ist. Na gut, es ist wieder, aber vielleicht die Frisur, die am nächsten am Buch dran ist. Ne?
Das stimmt.
Ja.
Vielleicht. So, und Nummer zwei. Snape und Karkaroff sind ja danach draußen auf dem Hofplatz und jagen da die ganzen Teenies aus diesen Kutschen raus, weil die da am Rummachen sind und die Scheiben sind beschlagen und alles.
Kann ich mich gar nicht dran erinnern.
Das ist definitiv so. Das weiß ich auch ganz klar, weil es im Buch ist auch ganz klar impliziert, dass da im Gebüsch,
daran habe ich auch
ein Schülerpärchen
Sex hat. Ist die Szene im Film? Ich kann mich nicht an die erinnern.
Es ist nicht im Gebüsch, aber Karkaroff
und Snape
schmeißen Leute aus den Kutschen.
Echt?
Daran kann ich mich auch nicht erinnern. Wir haben es vor zwei Tagen geschaut.
Das mag sein.
Ich meine, nein, es ist vor allem.
Das ist, nee, ich glaube, ich wette, das ist eine Delete ziehen.
Ich mache einfach direkt hier. Ich mache einfach. Ich gucke gerade.
Wir haben es erst vorgestern gesehen. Da würde ich jetzt an mein Gedächtnis.
Ja, ich kann mich auch nicht dran erinnern.
Ja, okay. Und die dritte Version ist, das ist mir jetzt erst aufgefallen. Im Film ist sehr stark impliziert, dass Neville und Ginny miteinander geschlafen haben.
Auch da.
Nein.
Ist viel unschuldiger.
Und zwar lass mich gewollt, das, als ich das mit meiner Freundin geguckt habe und ihr diese Theorie mitgeteilt habe, hat sie mich auch ausgelacht. Aber lasst mich das begründen. Und zwar, Neville, es gibt eine kurze Szene davor, die etabliert, dass Neville ein besonders guter Tänzer ist.
Ja.
Auf dem Ball wird nochmal gezeigt, wie gut Neville und Ginny am Tanzen sind. Und am nächsten Morgen kommt Neville erst nach Hause, die Schuhe um den Hals, das Hemd offen und er sagt, who would have thought that would have been me? Oder sowas in der Art.
Ja, er sagt, ich, getanzt, ja, genau, also
ja,
er war überrascht, dass er so lang Ja.
Okay, den dritten Teil nehme ich vielleicht zurück, aber die anderen beiden sind definitiv passiert.
Hermine und Krumm, never ever.
Hermine und Krumm ist sowas von passiert.
Also ich finde es mit Neville und Ginny am stärksten, aber auch immer noch Abweg. Aber übrigens, ich habe jetzt vielleicht ein bisschen zu viel darauf rumgeritten, dass das Buch anders ist, das darf man aber auch echt nicht viel machen. Ich finde, also man darf es nicht übertreiben, finde ich. Es ist aber wichtig, darauf hinzuweisen, dass man sich manchmal einfach fragt, warum. Also wenn das Änderungen sind, die einfach keinen Sinn machen. Aber zum Beispiel die Änderung, dass Neville gut tanzen kann, finde ich richtig gut. Mhm. Finde ich sehr schön für den Charakter.
Ich finde auch die ganzen Tanzszenen klasse, die da vorkommen, wo Ron mit McGonagall tanzen muss. Ja. Und die Zwillinge, die Weasley-Zwillinge, finde ich in diesem Film ist jetzt am besten. Stimmt. Das trifft am ehesten das aus dem Buch.
Total.
Oh, übrigens, Ginny hatte auch echt starke Szenen, ne? Also ich denke mal, so 3 bis 4 starke Szenen hatte sie. Mhm. Also meistens so 1, 2 Sätze nur, sowas zum Beispiel, wo Fred und George Wetten eingesammelt haben und sie dann die...
Sei nicht so gemein.
Ja, genau. Ja. Also die hatte echt gute Szenen in dem Film.
Es ist auch so ein bisschen, der Film schafft es so, diese Kerngruppe auf diese größere Gruppe zu erweitern. Es sind jetzt nicht mehr nur die Hauptdrei, sondern auch die Zwillinge sind drin, Ginny ist dabei, Neville ist ein Teil davon.
Wobei, da muss man ja auch noch sagen, müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen, der Riesenstreit zwischen Harry und Ron, der sicherlich zu dieser Freundeskreiserweiterung überhaupt geführt hat. Also, dass er halt dann mal mit Neville abhängt zum Beispiel, stimmt. Eben weil er eben voll mit Ron verkracht ist. Und dann fand ich so schön, diese Szene halt eben, ne, wo er mit Neville abhängt und dann kommen Ron, Hermine und Ginny. Und Hermine muss diese bescheuerte Mitteilung überbringen, Hagrid will Harry sehen. Moment, Faden verloren. Ich fand es so eindrücklich, dass die halt eben bei Ron standen und dann auch mit Ron weggegangen sind. Und da habe ich mir jetzt halt eben noch mal aufgeschrieben, eben auch als
Du meinst die Dirty Harry-Szene? Kennst du das Dirty Harry-Meme?
Das kenne ich jetzt nicht, glaube ich. Keine Ahnung.
Das ist sehr witzig.
Okay, auf jeden Fall, Harry ist in diesem Film völlig isoliert, allein und überfordert. Also der große Streit mit seinem besten Freund und er ist einfach häufig, er muss diese ganzen Aufgaben dann letzten Endes ja doch ganz alleine antreten und so weiter. Das ist halt voll das große Thema im Film und sicherlich, also... Weil ihr ja ein Radcliffe-Hänger-Podcast seid, habe ich mir das nochmal so, weil es halt einfach als schauspielerische Leistung das erste Mal ist, dass er das so rüberbringen muss und das macht er auch sehr, sehr gut.
Und am Ende ist er komplett allein, also das absolut richtig, ja.
Ja.
Ich finde auch, das ist schön angekündigt im Film oder geteasert im Film. Ganz am Anfang im Hogwarts Express gibt es die Szene ja mit Hermine, Ron und Harry im Abteil. Und anders als in dem ersten und zweiten Teil im Hogwarts Express, vielleicht auch sogar im dritten, sind alle isoliert gefilmt. Mhm. Also jeder ist alleine im Frame. Das fand ich ganz interessant, weil das sonst immer anders war.
Oder man denke an die Szene, wo sie durch den Wald laufen nach der zweiten Aufgabe. Hagrid ist dabei und Harry geht gute 15 Meter oder so von denen versetzt. Auch wieder da, finde ich, gut eingeführt, dass er halt letzten Endes, auch wenn die Freunde irgendwie versuchen, für ihn da zu sein, er letzten Endes alleine ist.
Und er ist dann auch derjenige, der die Leiche von Barty Crouch Senior findet.
Genau.
Ja. Er muss immer die schlimmsten Sachen alleine.
Ja, stimmt.
Erleben. Ja, sehr schön. Darf ich kurz noch was zu dieser schönen Geschichte von Ron erzählen? Also ich finde die Szene, wo Hermine quasi das sagt, finde ich so ein bisschen, es ist vielleicht nicht ganz so meinen Humor getroffen, aber ich finde dann, wo es aufgeklärt wird, am Ende ist es großartig und passt zu Ron und trifft genau meinen Humor, wo sich die beiden wieder vertragen und wo dann Ron Harry ganz stolz erzählt, dass es sein Plan war, dass Hermine diese komplizierte Geschichte erzählen sollte, aber in Wahrheit hat er quasi nur ihn zu Hagrid geschickt und dann erklärt das, du merkst, es macht überhaupt keinen Sinn, was er sich da ausgedacht hat und dann sagt er, does that make sense? Und Daniel Radcliffe ist einfach ganz klar, no!
Ja, nee, oder er sagt irgendwie, wer, er meinte irgendwie, ja, ja. Da wäre doch, das hätte doch jeder durchschaut. So, nein, wer hätte das durchschauen können?
Ich finde es so passend, ja. Dass es dieser völlig hirnrissige Plan von Ron kommt.
Und dann schön auch Hermine, Boys.
Ja, sehr toll. Generell finde ich, in der Roger Ebert Review erwähnt Roger Ebert das selber auch nochmal, dass wenn du diesen Film anguckst, du denkst von den drei Kindern, der die größte Karriere haben wird, wird Rupert Grint sein. Weil er einfach so ein Comedy-Talent hat. Und nach diesem Film hatte ich tatsächlich wirklich überlegt, mir diese komische Netflix-Serie mit ihm anzugucken. Nur weil ich ihn hier so toll finde. Ich finde auch die...
Henny, die ist doch von Netflix.
Ja. Und wer guckt das schon? ich möchte da in dem Zusammenhang noch die Szene erwähnen im Snapes Klassenraum, wo es darum geht, ob sie ein Mädchen jetzt für den Ball ausfragen und Snape quasi die ganze Zeit immer weiter eskaliert.
Sind aber nicht im Klassenraum, sind in der großen Halle.
Ja, wie Harry und Ron quasi so Kopfnüsse gibt.
Übrigens eine meiner Lieblingsszenen, so auch der in der ganzen Reihe.
Die ist so toll.
Die ist so cool.
Und also meine Lieblingsline.
Auch Fred und George.
Ja, wo wer ist es, Fred oder George, der dann
Alicia aus
fragt, ohne ein Wort zu sagen. Und dann, aber was für mich die Szene wirklich, was noch die Krönung aussieht, ist denn der Moment danach, der kommt, wo Ron dann sich so zu Hermine zur Seite umguckt und dann sagt, you're a girl. Do you want to go to the ball with me? Ja. Und er sagt das so großartig, dieses Hermione, you're a girl.
Ja. Also sehr gute humoristische Elemente, stimme ich auf jeden Fall zu.
Aber apropos Pubertät, ich weiß, ich komme heute sehr smooth rein mit meiner Trivia, aber ich habe gelesen, dass in diesem Film das erste und glaube ich auch einzige Mal in der Reihe digital Pickel entfernt wurden. Von den Gesichtern der Schauspieler.
Quelle.
IMDb wieder, aber okay. Es gibt, ich habe auch schon mal sowas benutzt. Ah, Klünche.
Der Hund hat das Mikro angegriffen.
Es gibt das als Plugins, wer das haben möchte, kann man gut benutzen, um Gesichter einfach weicher zu machen, wird aber tatsächlich auch von vielen großen YouTubern benutzt, um einfach so kleinere Hautunreinheiten einfach weg zu retuschieren.
Ich kann es mir vorstellen.
Denn sie haben das versucht, mit Make-up zu retuschieren, und das hat aber gerade in Close-Up-Aufnahmen nicht gut ausgesehen. Deswegen haben sie sich dann für diese Route entschieden.
Bevor wir zum Finale kommen, sollten wir vielleicht, glaube ich, noch kurz ein paar Worte über Cho und Cedric verlieren. Einmal, weil es den Zuhörerwunsch gab, dass wir über Cedric sprechen. Und weil es
auch mein Wunsch,
was ja auch relativ wichtig ist. Ich finde, von beiden, Cho bleibt wirklich am blassesten in diesem Film. Also es ist die Figur, die am meisten darunter leidet, wie viel oder wie stark der Film gekürzt wurde. Weil sie ist halt im Film, sie ist das Mädchen quasi.
Wobei sie halt eine schöne Szene hatte in der Eulerei, ne? Und das war schon echt eine schöne Szene eigentlich. Weil Harry sie fragt, ob sie mit ihm zum Ball gehen möchte. Ja. Und sie dann halt ablehnt. Und das ist auch so eine schöne Art.
Also da hat man auf jeden Fall diesen Charakterzug, dass sie auf jeden Fall auch ein sehr empathischer, freundlicher Mensch ist, der nicht einfach so, wurde halt schon gefragt, sondern sie sorgt sich um ihn. Und da würde ich zustimmen, immerhin so, ne? Ja. Aber sonst ist sie halt einfach nur das hübsche Mädchen aus der Ferne.
Ja, die Trophäe.
Ja, ein bisschen wirklich in diesem Film. Darauf ist sie wirklich reduziert. Das ist wirklich etwas schade. Auch ihre Beziehung zu Cedric sieht man nur, wenn die beiden nebeneinander stehen. Also da hast du auch keine tieferen Einblicke. Sind zwei sehr attraktive Menschen. Du verstehst, warum sie nebeneinander stehen, aber
tja. Ja,
aber zu Cedric, Eiko, möchtest du Cedric machen?
Ich hab unglaublich viel über
Cedric. Leg los.
Hau raus. Soll ich anfangen damit, dass ich sagen würde, dass Cedric Nummer 3 ist auf meiner Watson-Liste?
Ja, okay. Es ruhig aus.
Ja, aber du kannst auch erst was dazu sagen.
Nee, ich bin gerade von Claudia belagert hier.
Sie will die ganze Zeit auf meinen Shows.
Fang ruhig an.
Nein, ich möchte das aber nicht.
Du hast doch jetzt schon angefangen.
Wir können auf die Podcast Not-to-Do-List
Hund. Ja, man sieht ihn halt nicht. Wenn man ihn sehen würde, wäre es, glaube ich, echt cool. Aber den Hund. Die Hündin.
Okay, zu Cedric.
Also, er ist auf meiner Nummer 3, auf meiner Watson-List. Nummer 3, also der dritte verhunzte Charakter.
Aber der Watson-Effekt ist ja jetzt nicht, dass der Charakter verhunzt ist.
Genau, du hast den Watson-Effekt nicht verstanden.
Ja,
Handy, erklär nochmal den Watson-Effekt.
Und dann sagst du nochmal und dann sage ich, ja, genau so. Also der Charakter wird halt völlig flach dargestellt, eben wird die Tiefe genommen.
Aber hast du das Gefühl, jetzt nur den Watson-Effekt, weil das meine Erfindung ist, zu sicher. Hast du das Gefühl, die Leute nehmen Cedric Diggory seit dem Film mehr wie im Film war als wie im Buch?
Ja, würde ich sagen schon.
Ich finde schön, dass du als wie gesagt hast.
Als wie, ja. Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ich kenne die Leute nicht. Ach Gott. Die Leute sind mir unbekannt. Aber ich empfinde es als sehr traurig, weil ich an vielen Stellen im Film dachte, hier, es wäre möglich gewesen. Und zwar sehr, sehr einfach und in sehr kurzer Zeit. Und zwar, es fängt schon in der allerersten Szene an. Man hätte einfach Amos Diggory sagen lassen können, ja, mein Sohn hatte ich ja auch schon im Quidditch gewinnen lassen. Dann hätte Cedric gesagt, Papa, ich habe doch damit schon gesagt, wir hätten das Spiel wiederholen lassen sollen. Weil von Cedrics edlen und Ronja, hilf mir.
Also du meinst jetzt die Zügen. Trademarks von, ja, genau. Von seinem Haus, Hufflepuff.
Auch, ja, ne? Genau. Weil das, er ist halt einer der wenigen Hufflepuffs.
Genau, und jetzt wäre es quasi mal an der Zeit gewesen, die Hufflepuffs nicht als Flaschen darzustellen.
Ja,
genau. Und da ist hat leider die filmische Darstellung von Cedric Diggory dran gescheitert. Er ist leider im Film wirklich ein bisschen arrogant. Also was halt sicherlich auch so ein bisschen durch seinen Trademark-Grinsen kommt, was vielleicht so oder so interpretiert werden könnte. Aber halt eben, also mir würde da ganz klar irgendwie einfallen dafür, dass er eben nicht so ein edelmütiger Charakter leider im Film ist, die Sache mit den Buttons, Potter stinkt, wie er darauf reagiert, also
er lacht
seinen Freunden da so zu, dreht sich zu Harry und sagt, ja, sorry, ich hab denen gesagt, sie sollen es nicht tragen.
Und man kauft
es ihm sowas von nicht ab.
Ich hab's ihm abgekauft.
Ich überhaupt nicht. Also ich fand das so, sowieso dieser typische Charakter, der dir jetzt, der halt versucht, alle auf seine Seite zu haben.
Schon fast ein Bully, ne?
Das, so weit würde ich nicht gehen, aber halt, der halt eben die Anerkennung von allen gerne hätte, auch von Harry, und deswegen ihm halt versichert, ich wollte es gar nicht, aber dann dreht er sich halt um und ist wieder bei seinen Freunden und hat halt eben nicht den Mumm, zu sagen, ey Leute, das ist total scheiße, was ihr da gerade macht. Also das fand ich, war halt eine eindrückliche Szene, die, finde ich, auch schwer anders zu interpretieren ist.
Ja, stimmt.
Eiko, Effi, bist du durch?
Ja, und dann kommt halt noch sein Verhalten bei der dritten Aufgabe. Da haben sie auch sehr, sehr verpasst, seinen Charakter noch klarer darzustellen und die Beziehung zwischen Harry und ihm deutlicher zu machen. Dadurch, dass sie einfach die Rollen von Harry und Cedric getauscht haben. Dass Cedric Harry vor Krumm rettet, nicht andersrum. Und dass dann, wie war das? Dass dann Harry sagt, nimm du den Pokal, und Cedric sagt dann, ne? Und im Buch ist es eigentlich andersrum. Dass Cedric dann sagt,
aber lass uns mal beim Film bleiben.
Ja,
der Film an sich
ist. Es wäre aber viel klarer, es andersrum zu machen. Man hätte es genauso gut in der Zeit schaffen können.
Also ich stimme halt nur, also auch zu, also ich sehe, dass natürlich kann man auch andere, also Dinge anders machen im Film. Aber wenn dann eben halt die Todesszene, also die Beerdigungsszene im Prinzip ist und Dumbledore halt so sagt, was er denn für ein toller, loyaler Freund war und so weiter. Also es ist eine tolle Szene, möchte ich später noch drauf zu sprechen kommen, aber was er über Cedric sagt, kaufe ich halt nicht ab, weil ich es halt im gesamten Film vorher nicht gesehen habe von Cedric, was er für ein toller Mensch war. Also ist natürlich trotzdem tragisch, also auch wenn ein Arschlochkind stirbt, ist das tragisch, aber nein, also
eine Kackbratze.
Ja, genau. Aber er ist halt eben nicht so ein edelmütiger Schüler leider im Film.
Ja.
Und das nimmt halt leider ein bisschen was von der Tragik.
Ja, genau.
Okay, jetzt also, Eiko möchte okay. noch...
Okay, ja, ich habe ganz viele Background-Informationen zu Cedric.
Ach, vielleicht hätten wir damit anfangen müssen.
Und zwar wird natürlich Cedric gespielt vom allgemein bekannten R. Pats, Robert Pattinson, der...
War das jetzt schon eine Hintergrundinformation?
Der natürlich hierdurch und dann später durch Twilight zu Weltruhm gelangte.
Ich habe den übrigens neulich in The King gesehen. Kennt ihr den? Der ist jetzt auf Netflix.
Komm ich gleich drauf.
Netflix. Da hat er einen Franzosen gespielt.
Von Netflix, okay. Tatsächlich war aber seine erste Rolle, wie ich heute durch meine Recherchen herausfand, in einem deutschen Fernsehfilm. Und zwar in dem deutschen Fernsehfilm Die Nibelungen von 2004.
Oh, den hab ich gesehen. Aber es ist eine Nebenrolle, oder?
Er spielt da den Prinz Dieselherr. Ich habe ein bisschen in den Film reingeschaut, der ist in voller Länge bei YouTube und ich weiß nicht viel über die Nibelungen, aber er kam mir so ein bisschen vor wie dieser blonde junge König bei Game of Thrones, der sich später aus dem Fenster schmeißt. Wie heißt er nochmal?
Tommen.
Tommen.
Der Eklige, der mit Sansa zusammen Ingeborg. Ist.
Hä, ach so, nein, dann meinst du Joffrey, aber der stürzt sich nicht aus dem Fenster.
Oh nee.
Also er wurde vergiftet. Er hat mich von der Rolle ein bisschen an Joffrey erinnert.
Du meinst den, der geköpft wird in der ersten Staffel, ne? Und der dann nachher der Witch King ist.
Okay, nein, ich meine
Joffrey. Der dann den Stab von Dumbledore zerbricht.
Du hast Gandalf vergessen. Nee, das ist tatsächlich seine erste Rolle. Die zweite hatte er in einem amerikanischen Film Vanity Fair, aus dem er rausgeschnitten wurde, was ihm aber vor der Premiere keiner gesagt hat. Das heißt, er ist zur Premiere erschienen und hat dann gedacht, er sieht sich selbst. Hat er aber nicht.
Er ist ja auch nicht der einzige Schauspieler, dem das passiert ist.
Das stimmt, aber das ist deshalb wichtig, weil er über diese Erfahrung dann an Harry Potter rangelangt ist, weil er nämlich den Casting-Direktoren von diesem Film Vanity Fair kannte und dem Casting-Direktor tat es wohl anscheinend ein bisschen leid, dass er ihm diese Rolle verschafft hat und er dann rausgeschnitten wurde, denn er hat ihn dann an Harry Potter herangeführt und hat ihm vorgeschlagen, sich casten zu lassen oder zum Casting zu gehen für Cedric. Vor diesem Casting wusste Robert Pattinson allerdings nicht viel über die Reihe und hatte auch nicht unbedingt die höchste Meinung davon. Er hat dann einen Tag vorm Casting das vierte Buch gelesen, aber auch eben nur das vierte Buch. Und er hatte gesagt in einem Interview, dass das seine Meinung über die gesamte Reihe geändert hat. Und er sofort erkannt hat, dass es sehr prestigeträchtig ist, in dieser Reihe mitzuspielen, ähnlich wie in einer Bond-Franchise. Und deswegen war er sehr motiviert fürs Casting. Ganz interessant ist, dass er zu der Zeit der Dreharbeiten 17 Jahre alt war und mit der Schule fertig und er stand jetzt eigentlich vor der Wahl, ob er zur Uni geht oder ob er in diesem Film mitspielt, denn beides war nicht miteinander vereinbar und er hat sich dann für den Film entschieden. Ursprünglich sollten die Dreharbeiten 4 Monate dauern für ihn, dauerten dann aber 11 Monate. Insgesamt, was wirklich beachtlich ist, wenn man überlegt, in wenigen Szenen er tatsächlich drin ist.
Ich denke manchmal, dass wir schlecht planen, ne? Aber das haben wir noch nicht geschafft.
Er berichtet halt, dass die Dreharbeiten aus seiner Sicht unfassbar unstrukturiert waren und es keine wirkliche Struktur gab. Es gab Tage, an denen er absolut nichts machen musste und die ganze Zeit einfach nur rumstand. Und dann gab es Tage, in denen unfassbar viele Szenen mit ihm gedreht wurden und er musste halt immer verfügbar sein. Und weil er eben der einzige von den Jungschauspielern war, der mit der Schule fertig war, war er auch der einzige, der am Set keinen Unterricht bekam. Das heißt, er hat einfach nur rumgehangen.
Wobei Ron hat er nach den Dreharbeiten oder während den Dreharbeiten mit der Schule abgeschlossen. Rupert Grint ist auch mit der Schule fertig, als der Film rauskommt.
Ah, okay. Das weiß ich nicht genau. Aber es gibt ein wirklich schönes, schönes Video, das ich nur empfehlen kann. Kommt man drauf, wenn man Harry Potter, Goblet of Fire, Robert Pattinson Behind the Scenes eingibt, wo er so total locker einen hinter die Szenen führt und alle Leute vorstellt und so weiter. Und er ist einfach unglaublich sympathisch und man merkt einfach, dass er nicht wirklich viel zu tun hat irgendwie. Das ist ganz interessant. Und er ist mir durch dieses Video alleine schon so viel sympathischer geworden als durch die gesamte Twilight-Reihe. Sehr, sehr schön.
Darf ich kurz noch ein paar Sachen habe ich noch? An der Stelle bei Robert Pattinson einhaken, weil ich habe mich so gefreut, ihn hier drin zu sehen, weil Robert Pattinson ist so ein interessanter Schauspieler. Er macht Harry Potter, dann macht er Twilight. Und dann macht er eine ähnliche Karriere wie Daniel Radcliffe. Dann hat er gerade eine riesen Franchise gemacht, was sehr umstritten ist, weil es nicht unbedingt wegen der Qualität auch, also obwohl das sicherlich auch ein Teil eine Rolle spielt, aber sicherlich auch, weil es ein Franchise ist, was vor allem weibliche Fans hat, was natürlich dann sehr, sehr krass gehasst wurde, als es rausgekommen ist. Da muss ich auch sagen, ich war auch einer der Hasser und im Nachhinein, es war übertrieben. Also Twilight war nicht der Weltuntergang.
Ich mochte die Filme eigentlich auch.
Ja, das durftest du damals
nie zugeben. Ich bin auch Verteidigerin.
Es war schon ein bisschen spießig, konservativ, christlich. Aber, ach, naja.
Was ist das nicht? nein, aber was interessant an ihm ist, er macht danach eine sehr ähnliche Karriere wie Daniel Radcliffe, dass er vor allem Indie-Filme macht, kleine Filme. Und sehr zu einem Kritikerliebling dadurch wird, einfach um ein paar davon zu nennen, hat er Cosmopolis direkt danach gemacht
mit David Cronenberg.
Dann hat er noch einen zweiten Film mit David Cronenberg gemacht, Maps to the Stars. Dann hat er The Lost City of Z gemacht. Das ist von dem Typen, der jetzt Ad Astra gemacht hat, diesen Astronautenfilm
mit
Brad Pitt. Good Time von den Safety Brothers. High Life. Und dann hat er aber etwas The Lighthouse, um den Film zu nennen, der in ein paar Monaten rauskommt, wo er mit Willem Dafoe in einem Schwarz-Weiß-Horrorfilm ist, wo die beiden als einzige Schauspieler auf einer Insel sind als Leuchtturmwärter, wo etwas Übernatürliches ist und es gibt keine Schauspieler außer den beiden in dem Film oder fast keine, soweit ich weiß.
Damit war er ja auch jetzt kürzlich in den Schlagzeilen. Ich tipp's auch nebenbei ein.
Hat er den Regisseur gehauen? Kann das sein?
Nein, er hat irgendwie wohl in der ersten Szene so krass improvisiert und irgendwie direkt, also erster Drehtag, erste Szene, hat er irgendwie voll die krasse Masturbationsszene improvisiert und
improvisiert ihn so, als ob er gar nicht im Drehbuch vorgesehen war.
Genau das. Okay. Aber ich versuche gerade diesen Artikel nebenbei zu finden. Nicht, dass ich jetzt hier was voll krass
weiter, falsch ist. Während du das so ist. Und jetzt hat er aber quasi, anders als Daniel Radcliffe, wieder den Umschwung zu größeren Studiofilmen gemacht und ist im nächsten Christopher Nolan-Film dabei. Und separat davon ist er der neue Batman.
Oh ja, er ist der neue Batman.
Sehr interessant. Ja, was ich ein perfektes Casting finde.
Echt?
Und
ich finde auch ein perfektes Timing, um wieder in so eine große Rolle reinzusteppen.
Absolut. Und ich bin sehr gespannt, wie er das machen wird. Und er ist einfach so ein spannender Schauspieler und so ähnlich. Und es gibt einen Artikel von David Ehrlich auf IndieWire, der so ein bisschen auch die Inspiration für diesen Podcast war, wo er darüber schreibt, dass es eine Generation von Jungschauspielern gibt, die irgendwie in diesen Jugendbuchverfilmungen berühmt geworden sind und dann die ihre ganze Cloud, die sie damit verdient haben, dann benutzen, um Indie-Filme zu machen. Und das sind dann Daniel Radcliffe, Robert Pattinson, Kristen Stewart und zu einem Teil auch Logan Lerman, also Percy Jackson. Ja, und um damit wieder zum Film zu kommen, weil...
Naja, Moment, ich habe noch...
Du hast auch nicht mehr viel.
Aber Robert Pattinson wird wirklich häufig auf den Vergleich zwischen Harry Potter und Twilight angesprochen, tatsächlich. Das ist unfassbar, wenn man Interviews mit ihm durchliest. Und er wird häufig gefragt, welche Rolle hast du lieber gespielt, welche Rolle war einfacher zu spielen. Und da habe ich ein paar Zitate von ihm gefunden, die ich doch sehr unterhaltsam fand, weil er tatsächlich sagt, dass er... wie hieß er denn bei Twilight?
Edward Cullen,
dass er sehr schwierig fand, Edward Cullen zu spielen, weil das ganze Buch ja eben aus der Perspektive von Bella Swan geschrieben ist, die eben komplett einfach ihm verfallen ist. Und deswegen sagt er, dass alle Sachen, die in dem Buch über Edward gesagt werden, eben nicht ganz ernst zu nehmen sind, weil sie halt nicht wirklich faktenbasiert sind, weil sie eben aus der Sicht von Bella beschrieben sind. Und er soll dieser perfekte Mensch sein. Und er sagt halt, er musste richtig viel zu dem Charakter hinzuerfinden, um ihn so anfühlen zu lassen wie einen echten Menschen. Er hat dann ganz viel Selbstzweifel und so eingebaut, um dem so ein bisschen Dreidimensionalität zu geben. Und er sagt, es war einfacher in Twilight in Harry Potter Cedric zu spielen, weil das Buch eben aus einer Dritte-Person-Perspektive geschrieben ist und deswegen einem eine viel unparteiischere Perspektive auf diesen Charakter gegeben wird.
Und damit sind wir wieder beim Charakter. Dann sage ich noch kurz was zu Cedric. Er hat ja kaum Lines im ganzen Film. Er sagt ja kaum was. Mhm. Und ich finde es trotzdem krass, was für einen Eindruck Cedric Diggory hinterlässt. Und würde das hauptsächlich Robert Pattinson den das Lob dafür aussprechen. Und ich habe tatsächlich eine ganz andere Interpretation vom Charakter als ihr. Ich finde, er ist so ein netter Junge. Ich finde ihn nicht arrogant. Ich finde, er ist auch gar nicht mal so physisch überbrodelnd. Er ist einfach ein netter Typ. Er ist ein bisschen komisch, er ist ein bisschen awkward, auch wenn er mit Harry spricht. Ist das nie so von oben herab, sondern eher so von unten herauf, hatte ich das Gefühl. Und den Teil, den ich tatsächlich am besten finde, ist das, was er vor allem auch in der dritten Herausforderung, wie er die spielt. Da hat mich einfach so die Dynamik von Cedric und Harry, ist einfach sehr unausgesprochen, die hat mich sehr an die Dynamik zwischen Tom Cruise und Rebecca Ferguson in Mission Impossible Rogue Nation erinnert.
Absolut. Wer auch immer Vergleich. Jetzt sofort weiß, was du damit meinst.
Ja, das ist ein ikonischer Film.
Das ist der Film, den du uns gezwungen hast anzuschauen, als wir einen relativ schönen Urlaub hatten, aber dann halt den Film gucken mussten.
Ja, es ist einer der besten Actionfilme dieses Jahrhunderts.
War das der richtige Teil, bevor wir uns jetzt... Ja, ne? Das war so ähnlich wie Skyfall, glaube ich. Ja, in demselben Gebäude oder so.
Ich gucke den Film lieber als Skyfall und ich weiß, das wird dich richtig ärgern.
War das der, wo die mit den Motorrädern durch die Luft geflogen sind und dann aufeinander und zu und dann, die hatten immer so Masken.
Nein, das ist der zweite.
Ah, okay.
nein, der wichtige Teil ist, dass in dem Film Tom Cruise Agent Ethan Hunt auf einer zweite Agentin trifft Ilsa Faust und direkt in der ersten Szene, in der die aufeinandertreffen, da wird er quasi gefoltert und sie ist eine seiner Gefangenen und wechselt dann aber die Seiten und befreit ihn und die beiden haben quasi nicht miteinander gesprochen, aber sie haben so ein körperliches Verständnis, also dass sie halt, es ist direkt so eine Art Kameradschaft da und so ein Verständnis, weil es zwei sehr ähnliche Menschen sind, die jetzt einfach in dieser Situation durch diese Situation müssen. Und so einen ähnlichen Vibe hatte ich von Cedric und Harry. Vor allem in der dritten Aufgabe. Dass sie sich einfach wortlos quasi verstehen.
Also ich stimme zu, dass da nochmal eine andere Dynamik bei der dritten Aufgabe zwischen denen aufkommt, wo man wirklich Kameradschaft dann doch auch erkennen kann. Und das ist ja auch voll wichtig für die folgende Szene dann halt auf dem Friedhof, aber ich finde halt eben davor leider überhaupt nicht, halt auch so Harry sagt ihm ganz genau, hey, hier, da sind Drachen, er sagt so, hier, nimm mal einen Bart, so hier für die zweite Aufgabe als Tipp, wie er das Rätsel ein Bart, also er ist halt einfach davor nicht so kameradschaftlich leider, aber naja. Ich habe übrigens den Artikel gefunden, aber also ja, was soll man dazu sagen? Also The Lighthouse, er war halt in den Schlagzeilen, weil er eben halt direkt in der ersten Szene masturbiert und hier steht auch, Pattinson hat halt eben in einem Interview gesagt, unser Regisseur stand danach ziemlich unter Schock, aber ich dachte mir, okay, man hat mich nicht aufgehalten, also mache ich einfach in dieser Richtung so weiter. Und hier der Regisseur hat halt auch dazu gesagt, am ersten Tag drehten wir Robert, wie er in einem Schuppen masturbiert und Rob hat sich da völlig reingesteigert, das war inspirierend. Und später steht hier auch nochmal, dass er halt eben sich so in die Rolle des Wahnsinnigen hineingesteigert hat, dass er halt dann auch sich in einer Szene in die Hose pinkelt, obwohl das auch nicht im Drehbuch stand.
Oh. Also. Ich kann kaum warten, diesen Film zu sehen.
Deshalb Wahnsinn. Stand er in den Schlagzeilen jetzt.
Wie lange sind wir mit der Zeit? Ich habe das Gefühl, wir kommen gerade in unsere vierte Stunde.
Nein, so weit sind wir noch nicht.
Wie weit sind wir?
Ich schaue mal ganz kurz nach, dann sage ich noch kurz was zu Cedric. Wir sind bei 2 Stunden 40.
Ja, dann lass uns schnell zu Ende kommen.
Ganz kurz, meine Sichtweise auf Cedric ist so ein bisschen, für mich ist er ein wenig so der Bo, also der Schöne, der auch so ein bisschen in diese Rolle hineingedrängt wird, dass er jetzt irgendwie so ein Anführer sein soll, dass er jetzt irgendwie so ein Aushängeschild sein soll. Und deswegen nehme ich ihm das gar nicht so übel in der einen Szene, über die ihr gerade gesprochen habt. Dass er sagt, er hätte gesagt, die sollen aufhören und sie machen es nicht. Das ist für mich so ein bisschen so, wie ich den Charakter sehe und deswegen hat das dann für mich doch schon eine gewisse Resonanz, wenn am Ende Dumbledore
Jetzt hätte ich auch fast Gandalf gesagt, dass am Ende Dumbledore sagt, wir haben einen Schüler verloren.
Aber es könnte so viel besser sein, es könnte so viel klarer sein. Vor allem in dem Labyrinth, finde ich. Das Labyrinth hat mich sehr enttäuscht.
Kommen wir zum Labyrinth.
Weil es, also zum einen ist es halt natürlich langweilig, dass es plötzlich keine Monster mehr im Labyrinth gibt und sie nur noch mit sich selber sich auseinandersetzen müssen. Sehr seltsam.
Es gibt nur eben dieses Unkrautzeug, was sie halt unter die Decken zieht. Das ist die einzige Bedrohung.
Und ich finde es halt, das ist ein Versäumnis, dass sie es nicht so gemacht haben, dass Harry Cedric eben zweimal rettet und dann Cedric Harry einmal rettet.
Christian,
und
die Zeit.
Die Zeit. Nein, das hätten sie locker hinkriegen können in der Zeit.
Du willst drei Rettungsszenen da reinmachen.
Nee, die erste Rettungsszene wäre die mit Krumm. Die hätte man einfach umgedreht. Dann hätte man genau dieselbe Zeit. Die zweite Szene ist dieses komische mit den Wurzeln. Das hätte man da auch genau umdrehen.
Wobei, sie retten sich doch jeweils einmal.
Ja.
Cedric rettet Harry und Harry rettet Cedric.
Ja, aber wie war es nochmal? Ich glaube,
Cedric rettet Harry vor Krumm.
Ah, ja, genau.
Und Harry rettet Cedric vor dem
Labyrinth. Und was ich nicht so mag, ist, dass sie danach so komisch losrennen, wieder als wäre nichts gewesen. Und dann rennen sie los auf den Pokal zu.
Ja, weil hinter denen doch irgendwie eine Bedrohung und sie halt sogar Pokal drängt.
Weil was anders ist als beim Buch, jetzt sage ich den Satz auch schon, ist, dass es nicht die Monster gibt, sondern dass das Labyrinth selber das Monster ist. Dass das Labyrinth selber die Teilnehmer angreift. Und die Wand schließt sich hinter den beiden und sie rennen davor weg.
Ja,
das fand ich halt einfach schade. Also da auch ein kleiner Einwurf. Das wäre halt jetzt auch eben der Teil gewesen, wo ja total viele magische Wesen auch neu eingeführt worden wären, die man dann auch zum Teil halt durch Hagrid kennengelernt hätte oder halt eben auch durchs Labyrinth, eine Sphinx und Niffler und knallrümpfige Kröter. Und das ist halt voll schön. Natürlich kann ich voll verstehen, dass das nicht im Film drin ist. Wäre aber, wenn die Zeit gewesen wäre oder es ist, es erfreut dann halt eben alle Fans, die dann halt eben die fantastischen Tierwesen schauen, wenn sie dann halt eben den Niffler sehen, was halt die Leute, die die Bücher nicht kennen und nur die Filme gesehen haben, leider nicht wiedererkennen können, dass das ja eigentlich schon Teil des vierten Teils gewesen wäre, wo sie die Niffler eingeführt worden sind und so weiter. Also da wurde einfach diese Faszination der magischen Tierwelt hat da leider keinen Platz mehr gefunden. Also um das einfach an dieser Stelle, aber ich kann es natürlich auch voll verstehen, dass da keine Zeit für war.
Ich finde es auch eine sinnvolle Kürzung. Im Labyrinth wird dann auf jeden Fall Fleur als erste ausgeschaltet vom besessenen Victor.
Weil sie schon wieder nichts kann.
Der, wie wir später erfahren, von Barty Crouch Junior kontrolliert wird. Dann Cedric schaltet Krumm aus. Harry rettet Cedric vor dem Labyrinth. Und dann greifen sie beide am Ende den Portkey.
Zu Krumm, also weil du das schon meintest, ne? Er ist halt besessen, weil da ist der Imperius-Fluch das erste Mal umgesetzt zu sehen. Und leider hat er milchige Augen. Finde ich, hätte wirklich nicht sein müssen. Das ist wieder so ein typisches Problem von, man traut dem Zuschauer nicht zu, dass er das jetzt erkennt, dass das nicht mehr wirklich Krumm ist. Weil das Ding ist, das wurde ja in der Unterrichtsstunde eingeführt, dass das Ministerium damit Schwierigkeit hatte, dann halt zu wissen, ob der jetzt besessen ist oder nicht. Und dann siehst du halt Krumm und schaust so in die milchigen Augen und denkst dir, naja, der ist halt vermutlich besessen, so, ne?
Das mag sein. Oh, da noch kurzer Einschub. Dieses Ministerium-Ding ist ja auch im Realleben daran angelehnt, ob dann Leute nach der NS-Zeit gesagt haben, ich habe nur Befehle befolgt.
Genau, ja,
das ist
sehr
quasi
schöne
der
Anspielung.
Der Imperius-Fluch. Es ist halt effektiv. Du erkennst halt sofort, irgendwas stimmt mit ihm nicht und er ist nicht er selbst.
Da hätten sie den Zuschauern mehr zutrauen können. Das hätte man verstanden. Das wär, das war so also out of character. Wenn er einfach keine milchigen Augen
hat. Hat schon gut gespielt.
Dann hätten sich wahrscheinlich wirklich alle Zuschauer gefragt, warum ist Krumm jetzt böse und warum wird
er nicht Harry bestraft. Harry spricht also es aus danach. Ne? Er sagt zu Cedric, das ist auch die komische Szene. Cedric will ihn am Boden, als er schon ohnmächtig ist, noch mit dem Zauberstab angreifen. Und Cedric, Harry hält ihn auf und sagt, er steht unter dem Imperius-Fluch. Also Augen wären unnötig gewesen.
Ja. Ich finde eigentlich nicht, weil diese Sache mit Out of Character trifft es für mich nicht ganz, weil du einfach nicht genug weißt, was Krumm für einen Charakter hat, um zu wissen, ob etwas Out of Character ist.
Stimmt auch wieder. Dadurch wäre es besser gewesen, ihn am Anfang als schlurfenden, unsicheren Charakter darzustellen. Dann hätte man den krasseren Unterschied gesehen.
Ja, jetzt halt so ist einfach, ist jetzt der Imperius-Fluch halt leider sinnlos. Also wenn die milchige Augen bekommen, dann...
Sinnlos nicht, also das also für die Handlung des Films ja nicht. Das ist anders jetzt als Universums Worldbuilding-Fragen, aber für den neuen Handlungsablauf macht es Sinn, dass man sofort erkennt, dass er besessen ist.
Es clasht halt innerhalb des Filmes, das ist halt unglücklich.
Und ich hatte mir da zum Beispiel gedacht, da hätte ich mir zum Beispiel Vorstellungen gewünscht, dass man einmal vorher die Wirkung vom Imperius-Fluch an einem Menschen sieht. Im Film, im Buch.
Die sieht man noch vorher. Die sieht man an einer Spinne zwar. Ja, aber also das ist schon aufgebaut. Aber ich meine
den Effekt mit den Augen zum Beispiel. Das hätte ich gerne vorher als Vorstellung gehabt.
Brauchst du das?
Hätte ich gut gefunden.
Okay.
Naja, also ich hätte es richtig gut gefunden, um die Idee aufzugreifen. Vielleicht hätte man das ja vorher sagen können oder zeigen können. Und dann vielleicht kurz bevor sie in dieses Labyrinth gehen, hast du vielleicht kurz einen Shot auf Krumm und seine Augen werden milchig. Das wäre doch cool gewesen als Vorstellung.
Ach, aber ich stimme
als Zuschauer sofort am Anfang der Aufgabe. Oha. Kommt nochmal vor. Und dann begleitest du erstmal Harry alleine und dann kommt Krumm auf einmal aus der
Hecke. Stimmt schon, ja.
Das hätte ich gut gefunden. Aber ansonsten stimme ich, weil das hier sowieso jetzt.
Ich will nur einmal sagen, es ist ein gutes Beispiel dafür, dass Filmemacher ihren Zuschauern nicht vertrauen.
Ja, weil, ich meine, hast du die Zuschauer mal gesehen?
Ja, ich sitze einem gegenüber.
Die meisten davon. Wenn du im Kino bist und Leute hinter dir am Popcorn
ich glaube, das wird die Folge, wo am meisten gegen die Zuschauer gebasht wird. Erst sind die Teenager, die am besten diesen Film in so eigenen Booths hätten gucken sollen und jetzt sind sie auch noch dumm.
Okay. Lass uns zu Voldemort kurz.
Wir sind jetzt so lang wie der Film selbst.
Ja, wir sind jetzt länger als der Film, meine Güte.
Okay, Ralph Fine.
Genau, sie landen auf einem Friedhof.
Heißt er nicht Ralph
Fiennes?
Sie landen durch den Portkey Fiennes. Sie landen durch den Portkey auf einem Friedhof. Cedric geht nochmal hinter der Todesstatue her, kurz bevor er stirbt.
Harry sagt,
Voldemort
we must get out of here. Und Cedric, why? Auch wieder, what's an effect?
Na, überhaupt nicht. Was bist du für ein herzloser Mensch?
Aber
oh Mann.
Fahre fort.
Und zwar tauchen dann Voldemort und Wurmschwanz auf und es kommt der Satz Kill the Spare. Cedric wird sehr plötzlich getötet, was eine sehr krasse Szene ist.
Ja.
Und dann wird Voldemort durch ein Ritual wiederbelebt, wofür Harrys Blut brauchte. Man erfährt, das war das, worum es die ganze Zeit ging, Harry in diese Position zu bringen. Und dann haben wir Ralph Fiennes, Voldemort, zum ersten Mal in einem Harry Potter Film gegenüberstehen.
Unglaubliche Performance, muss man einfach direkt sagen. Man hätte sich nicht besser wünschen können, finde ich. Er ist alles, was man sich vorgestellt hat, finde ich. Also unglaublich gruselig und unheimlich und strahlt so eine Macht aus und so und wie er da auch mit seinem nackten Fuß den toten Cedric da ins Gesicht das Gesicht nochmal wegdreht, so herablassend gegenüber anderen. Wundervoll gespielt, also wirklich krass.
Und er genießt es so, das ist, glaube ich, das Schlimmste. Er hat auch sowas Schauspielerisches an sich in seiner Rolle, dass er quasi für all die Leute um sich rum so eine Show macht und die Lautstärke variiert und dann auf einmal ganz laut was sagt und dann einmal ganz, ganz ruhig wird und sagt, I will destroy you, Harry Potter.
Genau, ja. Und ich glaube, er hängt die Messlatte einfach für die, für alle kommenden Bösewichte unglaublich hoch.
Ja. Und auch tatsächlich sehr, sehr gelungener und gut gealterter Einsatz von CGI, weil die Nase ist ja einfach durch CGI entfernt.
Was mir noch nie aufgefallen ist. Und wenn ich es nicht gehört hätte, ich jetzt nicht, also ja. Ja, ich nicht also, drauf gekommen.
Und von daher super. Also ja. Wahnsinnige Sequenz, mit die stärkste Sequenz im Film, dieser erste Auftritt. Und
allerdings stört mich da auch echt viel dran.
Oh Gott. Ich weiß, es kann.
Aber, und zwar möchte ich.
Wir sind schon bei 3 Stunden.
Ich möchte anschließen an den dritten Film. Und zwar hat da eine von den CGI-Leuten hat ganz verwundert gesagt, der Cuaron hat ganz unüblich, also normalerweise ist es so, die Leute sagen, hier, das ist das Monster und wir wollen das möglichst nah in ganz vielen Details und wir wollen ganz viel von Monster sehen. Und Cuaron hat ja die Dementoren, er versteckt hinter den im Schatten und in den und hinter dem Stoff, und das hat sie gruselig gemacht. Und was mich an Voldemort vor allem so gestört hat am Anfang, dass man ihn so deutlich gesehen hat als Lumpenbündel und dass die ganze Szene so hell war, und das fand ich echt scheiße, muss ich sagen.
Oh Gott, so starke Meinung. Ich fand dieses Baby unglaublich eklig und dadurch auch hat dieses Abstruse, dass da, dass der auch dieses Baby, was halt eben völlig hilflos ja eigentlich ohne Wurmschwanz ist und trotzdem so eine Macht hat, dass er halt eben all das plant und aufzieht und so, das ist so ein Gegensatz und so, finde ich eigentlich gut dargestellt, weil das ist ja auch so ein Widerspruch, der aber ganz nett ist eigentlich, darzustellen.
Und es ist sein Moment, das ist, in dem Moment musst du Voldemort zeigen, weil du hast jetzt 4 Filme darauf gewartet und das ist der große Moment, der den großen Umschwung in der Reihe mitbringt, dass jetzt Voldemort ist zurück, Voldemort ist real, die Bedrohung ist wieder da, da musst du ihn auch zeigen, das ist, es ist nicht so eine Szene wie die Dementoren, die du irgendwie einführst und die unheimlich sein sollen, sondern das ist der Moment, wo du das Monster zeigst, wo du wirklich wirklich draufhältst, wie schrecklich das ist.
Das ist vielleicht ein Effekt davon, dass es halt einzelne Filme sind. Und ich habe mich gefragt, wie wäre das, wenn du das als Serie machen würdest? Und da hätte man Voldemort in der Szene wahrscheinlich nicht so gezeigt. Und
doch, auch in der Serie, weil das einfach in der Geschichte, im Narrativ ist das der Moment, wo du ihn sehen musst.
Ja, aber du siehst ihn ja. Man würde ihn ja auch sehen, wenn er zum Beispiel, er hätte am Anfang auch noch eine Kapuze aufhaben können zum Beispiel. Jedenfalls, also das Lumpenbündel, da hätte ich gerne weniger von gehabt, ein bisschen dunkler, alles ein bisschen mehr im Schatten und auch Voldemort mehr im Schatten. Ansonsten natürlich super Performance, aber das
fand ich glaube, ich alles ein bisschen es geil. Ist total wichtig für die Transformation von er war nichts quasi, er ist so zerstört worden eben durch diesen Backlash-Fluch und so, und jetzt ist der Moment, wo er endlich wieder zu seiner vollen Macht aufersteht. Da musst du das vorher und nachher sehen.
Ich will ja gar nicht, dass man es gar nicht mehr sieht, aber ich fand es einfach irgendwie nicht so beeindruckend, dass, was man da gesehen hat. Ich hätte lieber gerne so ein bisschen Umrisse gesehen oder so einzelne Details in der Hand oder sowas. Irgendwie, das finde ich besser. Außerdem, was mich richtig stört, ist, dass Wurmschwanz sich die falsche Hand abgeschnitten hat.
Oh, bitte. Oh Gott.
Okay, das wäre jetzt der Moment, wo ich als Zuhörer.
Ja, gut. Ja, okay, dann sind wir schon fast am Ende.
Heiko, möchtest du noch was?
Ich würde minimal zustimmen. Ich finde, es hätte ein bisschen schattiger sein können, aber da weniger von ihm zu zeigen, gehe ich nicht mit. Also ich finde auch, es hätte ein bisschen dunkler sein können, um noch bedrohlicher zu sein, aber nein, ich glaube, geh noch mal nach Hause, schlaf noch eine Nacht drüber.
Nee, seit ich den Film das allererste Mal gesehen habe, hat mich das gestört, wie deutlich man das sieht.
Das ist ein gutes Argument.
Okay, ja, das ist halt auch voll Geschmackssache. Warum?
Ich soll mir Zeit nehmen.
Aber um auf Harry zu kommen oder Daniel Radcliffe, finde ich auch seine Schauspielperformance muss man da hervorheben. Man kauft es ihm einfach so ab. Er ist unglaublich verängstigt. Aber dieser Moment, wo er hinter dem Grabstein sitzt, ja, und wo dieser grimmige Blick dann aufgesetzt wird und er sagt, okay, scheiße, scheiß drauf, so, ich ich werde nicht so sterben wie Cedric. Wenn ich hier jetzt sterbe und das ist dieser dieser bestimmte Blick halt eben, ich werde vermutlich sterben. Aber wenn dann mit erhobenem Haupt. Das war unglaublich gut gespielt.
Finde ich auch richtig, richtig
absolut, gut. Absolut, das ist genau der Moment, den ich gut fand. Was ich an Harry sehr mag, ist, dass er in diesem Moment, wenn es drauf ankommt, macht er immer das Richtige und ist mutig und ist das, was wir eigentlich alle gerne sein würden. Aber ich mag an ihm, dass er auch die, wenn es um weniger geht, wenn es die egoistischen Momente geht, wie seinen Streit mit Ron, dann ist er ein Trottel. Das finde ich sehr sympathisch, diese Diskrepanz. Okay, Harry tritt Voldemort entgegen, sie sprechen beide gleichzeitig einen Zauber. Dadurch kommt es zu dieser Rückkopplung, dass die Geister der von Voldemort getöteten Menschen auftauchen und Voldemort ablenken, sodass Harry mit der Leiche von Cedric entkommen kann und den Portschlüssel nochmal benutzen kann. Und dann ist die grausamste Szene im ganzen Film, wo er vor dem Publikum auftaucht und das Publikum erst total am Feiern ist und Harry ist verzweifelt und dann kommt dieser Moment der Pause und dann kommt Amos Diggory, der hier seinen großen Moment hat, der egal wie man Cedric vorher fand, der diesen Moment einfach so unglaublich tragisch macht, dass sein Sohn gestorben ist.
That's my boy.
Genau, my boy.
Das war schon wirklich, das war schon
Wahnsinn.
Wirklich
Jeff Rawl heißt der Schauspieler, der in einer Szene wirklich richtig viel.
Die Szene fand ich wirklich stark, wie er mitten auftaucht, das Orchester spielt und die Pauken schlagen und so.
Ich fast nicht mehr erwartet, diese Worte heute aus seinem Mund zu hören.
Bis Albus Dumbledore kommt.
Ja.
Und dann reagiert wie ein Besoffener.
Dann haben wir. Wieso ist er besoffen? Was
macht er? Er ist auch immer so als
Boy, push it
away from the corpse.
Another dead student? Give me the brandy.
Again?
How could this happen?
What a good oops.
God damn it.
Okay, gut.
Ja, okay.
Wir werden lang schon richtig
damn. Das ist einfach die dritte Stunde des
Podcasts. Die vierte Stunde.
What?
Harry, habe ich gesagt. Henny.
Okay. Was passiert?
Es kommt jetzt die Auflösung, wo Mad-Eye Moody auflöst, dass er hinter einem steckt, dass er in Wirklichkeit Barty Crouch ist.
Moment, also einmal möchte ich noch kurz eine kleine Sache einwerfen, die mir jetzt zum ersten Mal nämlich aufgefallen ist. Mad-Eye Moody führt ja dann Harry Potter weg vom Feld, während alle halt noch so am Panik schieben sind. Und man sieht dann, wie er in diesem Shot, wo Mad-Eye Moody mit Harry ins Schloss geht, im Hintergrund richtig noch ziemlich gut zu erkennen, die Weasley-Zwillinge, die halt noch voll mit Abstand, aber halt irgendwie hinter denen so hertrotten. Und das fand ich irgendwie, will ich kurz mal einwerfen. Ich frage mich so, warum oder ob das irgendwie ein Versehen war, kann man sich nochmal anschauen, weil das ist irgendwie ganz interessant irgendwie, wo die jetzt, warum die jetzt die Szene verlassen. So. Also es ist vermutlich ein Filmfehler.
Ja, wir haben die Aufklärung auf jeden Fall, was hinter allem steckte. David Tennant macht dieses komische Ding mit seiner Zunge ganz häufig. Und dann wird er gestellt und dann kommt die Trauerrede.
Die Trauerrede muss man echt noch mal kurz hervorheben. Auch richtig gut geschauspielert von Dumbledore. Wie verzweifelt, wie er da in diesem Stuhl hängt, auch ja schon völlig ungewöhnlich und seinen Kopf in der Hand hält und sich so, man fühlt so richtig mit ihm mit, ein Schulleiter, der seinen Schülern jetzt erklären muss, dass halt unter seiner Obhut ein Schüler verstorben ist und generell, also auch irgendwie von den Farben und so, also wenn man von ikonischen Shots spricht, gehört das für mich definitiv dazu, oder?
Die Schultische sind rein. Wir sind nicht mehr in Tischen halt aufgeteilt, sondern alle sitzen zusammen.
Ja.
Du wirst jetzt vielleicht sehr sauer sein, aber es ist auch sehr beeindruckend, dass er diese ganze Szene betrunken spielt.
Say it, Jiggly, you were a brave boy. Er fängt an mit Silence! I kill you!
Ich muss auch noch was einschmeißen, verdammt. Und zwar,
was musst du diesmal
einschmeißen? Ich weiß es nicht. Und, also im Sinne von was ich als Kind nie verstanden habe, was ich jetzt aber im Nachhinein richtig gut finde, dieser ganze Handlungsstrang, der sich auch durch den nächsten Film zieht, dass das Ministerium nicht wahrhaben will, dass Voldemort zurück ist. Und auch am Anfang, dass, wo quasi dieser Terroranschlag von, wenn man es jetzt mal auf der Metapher-Ebene sieht, von Neonazis bei der Weltmeisterschaft ist. Das wäre so, als wäre bei der Fußball-Weltmeisterschaft ein Nazi-Anschlag. Mhm. Und dass das Ministerium nichts machen will und nichts dagegen machen möchte. Habe ich damals als Kind nie verstanden. So, warum sind die nicht gegen die Bösen? Warum machen die nichts? Und jetzt bei der momentanen politischen Lage kann ich mir gut vorstellen, warum die das nicht machen. Dass es da durchaus sicherlich im Ministerium auch Sympathien gibt und dass da quasi das einfach ignoriert wird oder dass man es nicht wahrhaben möchte und man hat wichtige Leute im Ministerium, wie zum Beispiel die Malfoys, die natürlich auch wichtige Geldgeber sind, die auch diese politische Ideologie vielleicht vertreten und die möchte man nicht verprellen. Man möchte vielleicht die, wie man heute sagen würde, besorgten Wähler nicht von sich abbringen. Man möchte vielleicht noch so die Voldemort-Anhänger-Wählerschaft mit für seine Partei gewinnen. Finde ich sehr, sehr durchdacht, sehr der Zeit auch voraus, diesen politischen Aspekt.
Kommt denn so viel davon noch vor in dem Film eigentlich?
Ja, der ganze fünfte Film dreht sich doch darum. Ja,
aber im vierten kommt es nicht vor.
Nee, es wird da nur angerissen. Aber okay. Also diese ganze Idee finde ich
wirklich... Ja, die finde ich auch super, aber sie ist nicht im Film.
Doch, weil Dumbledore das während der Rede sagt, Christian.
Verdammt. Im Buch gründet er, also erfährt man quasi, wie er den Orden wieder reaktiviert, ne?
Ja, aber das ist ja im Film nicht...
Es ist nicht im Film,
nicht relevant, nee.
Das ist schon echt ein Scheißfilm.
Christian, sei doch jetzt wirklich nicht so...
Na, jetzt sei doch nicht so. Gut.
Jetzt sei doch nicht so. Ihr habt mich jetzt auch in diese Rolle so reingedrängt, von Anfang an. Ich bin mal, und jetzt habe ich das einfach mal so gemacht und jetzt dachte ich, wir gucken mal,
wie es so diese ist. Experimente an der Uni, wo gesagt wird, unterhalten Sie sich bitte zweit für eine halbe Stunde und wir analysieren Ihr Gespräch. Sie müssen sich dieses Gespräch anhören und gucken, wie das alles zueinander passt. Wollen wir langsam zum Ende
kommen? Lass uns zum Ende kommen, wir sind fast am Ende. Dann kommt quasi nur noch der Abschied der Durmstrangs und Beauxbatons. Und dann kommt die eine Szene, wo ich dann wieder ein bisschen, wo ich denke, weil die letzte Szene zwischen Harry, Ron und Hermine mit "Does everything change now?" "Yes, Hermione, everything changes now." Finde ich, wirkt aufgesetzt und irgendwie falsch optimistisch oder zumindest zu
fröhlich, zu schnell. Ja. Das habe ich mir auch sofort gedacht. Das hat mich richtig gestört, weil es war, du hattest halt eben diesen ikonischen Trauershot und dann plötzlich waren alle am Lachen. Ne? Also wurde ja auch in die Schülermenge so und das war einfach zu schnell. Also und ich habe deshalb auch echt nochmal halt in die Hörbücher gehört und das ist da auch nicht zu finden. Und also ich glaube, ich frage mich, warum die das überhaupt gemacht haben, weil es hat halt einfach auf filmischer Ebene auch keinen Sinn gemacht. Die wollten vielleicht dachten sie, waren sie noch zu sehr in diesem Kinderfilm-Modus und am Ende muss alles wieder gut sein. Und das ist halt, voll.
George Chang wird dann so plötzlich in der Menge und sagt so, lol, Cedric died.
Ja, so ein bisschen ist es halt wirklich so, ne? Weil es wirklich, du hast diese Szene in der Halle, wo alle so voll tief betroffen sind, auch nochmal eine geniale schauspielerische Leistung, auch von Daniel Radcliffe, sein Gesichtsausdruck während Dumbledores Rede, finde ich mega. Wenn man sich den mal genauer anschaut, da sieht man irgendwie so viele Emotionen. Mhm. Ja, und dann kommen alle, sind alle am Lachen und kann nicht mal ein Schuljahr irgendwie vorübergehen, ohne dass irgendwie du von Drachen verfolgt bist und
ohne dass wer stirbt.
Ja, das ist halt einfach, das ist einfach zu fröhlich.
Und ich meine, es wiederholt sich in den nächsten beiden Filmen, oder? Also ich habe wirklich das Gefühl, bei diesen ganzen düsteren Filmen, die jetzt kommt, hat das Studio immer die Angst gehabt, dass das Ende zu düster ist. Ist beim sechsten auf jeden Fall auch. Da ist auch so eine sehr komische aufgesetzte Szene nach dem Tod von Dumbledore. Beim fünften bin ich mir gerade nicht so sicher.
Ich bin gespannt.
Ich würde fast drauf setzen. Ja. Das werden wir im nächsten Jahr 2020 in unserer ersten Folge des neuen Jahres rausfinden.
In der Special-Folge, die dann 4 Stunden lang sein wird.
Auf keinen Fall. Das werden wir nicht nochmal so lang machen. Ja. Wollen wir zum Abschied kommen oder haben wir noch irgendwas vergessen? Ich kann es mir kaum vorstellen.
Ich finde, wir sollten, da wir ja die Radcliffe-Hangers sind, noch einmal dezidiert über Daniel Radcliffe sprechen in diesem Film und dann können wir ja dazu kommen, was unsere abschließende Meinung zum Film ist.
Mhm. Sprich mal dezidiert.
Also, ich finde, dass Daniel Radcliffe hier wirklich nochmal einen Sprung macht vom dritten Film. Für mich war es vom zweiten zum dritten schon ein großer schauspielerischer Sprung. Aber jetzt vom dritten zum vierten auch nochmal sehr. Ich finde, in diesem Film sind sehr viele komplexe Emotionen, die er darstellen muss, in einer sehr großen Bandbreite zwischen dunkel und humorig. Und er meistert das alles mit einer großen Souveränität, die ich wirklich klasse finde. Vor allen Dingen leidet er sehr schön in dem Film, finde ich. Hat mich auch jetzt ein bisschen über den Film hinaus sehr beeindruckt, wie er eben in Interviews aufgetreten ist, wo er schon ein hohes Level an Erwachsenheit irgendwie demonstriert hat und man merkt einfach, wie er in so eine Rolle hineinwächst, des reflektierten Jungschauspielers, und das finde ich sehr, sehr beeindruckend und sehr angenehm. In einem Interview wird er zum Beispiel auch gefragt, ob die drei irgendwie Angst haben vor Schlagzeilen, und er sagt irgendwie, nein, das das ist nicht unser Lebensstil. Also er spricht von sich, Emma Watson und Rupert Grint, das ist nicht unser Lebensstil. Das würde ja auch gar nicht zu der Franchise passen, und deswegen möchten wir den Machern diese Schlagzeilen ersparen. Also er ist irgendwie so ein unglaublich kollegialer, empathischer, heranwachsender junger Mann, der mit seiner Rolle zusammen wächst. Und das betont er auch in den Interviews ganz häufig, dass es ihm zum Beispiel auch leicht fiel, diese Awkwardness gegenüber Mädchen zu spielen, weil es ihm halt im echten Leben auch nicht anders geht als Harry Potter. Und er da auch gewisse Parallelen zu Harry Potter sieht, weil er als junger Schauspieler eben auch bekannt ist, ebenso wie Harry Potter in der Magierwelt. Und ihm das aber auch nicht wirklich hilft, um beim Mädchen besser anzukommen. Gut, er kommt vielleicht besser an, aber er stellt sich trotzdem ungeschickt an. Das sind Parallelen, die er da nennt. Und ich finde, hier ist nochmal ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu dem Schauspieler, für den wir ihn jetzt lieben und wertschätzen gelernt haben.
Ich würde noch ergänzen, er ist endlich witzig. Er ist richtig witzig in dem Film. Und
auch nicht nur im Film.
Nicht nur im Film, auch das. Nein, aber er hat dieses Timing und alles wirklich perfektioniert. Und seine krasseste Stunt-Performance bis jetzt und vielleicht immer. Sonst würde ich allem zustimmen, was du gesagt hast.
Interessant ist auch, dass er darauf angesprochen wird, ob er jemals darüber nachgedacht hat, die Rolle fallen zu lassen, also als Harry Potter aufzuhören. Und er hat ja mal nach dem zweiten Teil wirklich ernsthaft wohl darüber nachgedacht, aufzuhören. Denn er meinte, er hat sich gedacht, okay, bei 7 Bänden, dann kann ich noch nach dem zweiten Teil aufhören. Es ist noch früh genug für einen anderen Schauspieler, um in diese Rolle zu steppen und das zu übernehmen und die Rolle für sich zu übernehmen. Aber er hat dann ja weitergemacht. Und er meinte 2005, also zum Press Circuit zu diesem Film, meinte er, the fact is, when I was reading the 6th book, there was this bit and I was going like, oh my god, I would love to do that. Also er hat im 6. Teil eben Stellen gelesen, bei denen er dachte, das will ich unbedingt spielen. Das wird richtig, richtig gut, und dass er deswegen eben auch weiter gemacht hat.
Kann aber nicht beim zweiten Film gewesen sein, da war der 6. noch nicht raus.
Das scheint mir eine Lüge zu sein.
Das scheint
Danny Radcliffe lügt.
Moment, der 6. Teil.
Das Buch, also zu dem Zeitpunkt, wo die ersten Filme rauskamen, waren nur die ersten 4 Bücher raus.
Also
während Eiko recherchiert, kann ich ja noch ergänzen.
Mir gefällt es ja, dass ihr meine Aussagen so kritisch hinterfragt. Aber das hat er in einem Interview von 2005 gesagt, und da hat er auch betont, dass sie die Bücher aber nicht früher kriegen als die Presse.
Ist der 6. Teil da rausgekommen?
Also auf jeden Fall finde ich, dass er halt eben super diese ernstere, düsterere Grundstimmung des Films mitträgt und diesen Wandel, der finde ich da einfach noch viel, also meiner Meinung nach noch viel krasser als im 3. ist, halt wirklich sehr gut meistert und er eben diese Gefühle von erstmalig verliebt sein, von isoliert und überfordert und allein sein, unglaublich gut spielt und ja, er hatte da auf jeden Fall herausfordernde Szenen, halt eben auch die Stunt-Sachen, da war ich jetzt gar nicht so im Bilde, dass er die selber gemacht hat, aber unterstreiche ja noch viel mehr, dass er wirklich sich, glaube ich, inzwischen im Filmbusiness pudelwohl fühlt, so pudelwohl, dass er halt anfängt zu experimentieren und das auch sehr gut klappt.
Dazu vielleicht kurz noch, während Epi überlegt, er wurde 2005 auch gefragt, ob er sich mal vorstellen kann, selber Regie zu führen. Hm. Und ich fand seine Antwort ganz spannend, denn er hat gesagt, ja, ja, auf jeden Fall. Wobei er sich jetzt nicht vorstellen, also wobei er sich auch vorstellen kann, dass es 20, 30 Jahre dauert, bevor er seine erste Regiearbeit macht. Aber er sagt halt, dass er durch die Arbeit mit Chris Columbus, Alfonso Cuarón und jetzt eben Mike Newell so inspiriert war, dass er wirklich großes Interesse daran hat. Das passt ja auch zu dem Handy, was du vorhin gesagt hast, dass er sich für alle Jobs am Set interessiert hat und da alles kennenlernen wollte. Und er spricht eben auch schon davon, dass er großartige Gespräche hatte mit David Yates, der dann ja den fünften Film gemacht hat. Und ja, das ist vielleicht eine schöne von mir aus Endüberleitung, wenn ich über Daniel spreche, zum fünften Teil. Bitte, Epi und Henny.
Ja, willst du noch was ergänzen oder sollen wir das Fazit machen?
Zu Dan Radcliffe? Also, du hast auch noch nichts gesagt,
doch,
ne?
Ich habe gesagt, dass ich Epi, so. Dass ich Eike zustimme.
Es ist so spät. Das ist
schon sehr spät.
Also ich fand halt wirklich, dass er im dritten Teil erwachsener rüberkommt, was ich irgendwie interessant finde, weil
Bist du sicher, dass das nicht nur an der Frisur liegt?
Ja, ich finde irgendwie, das ist seine ganze Performance irgendwie. Ja. Kommt er irgendwie erwachsener rüber.
Ja, vermutlich durch die humoristischen Elemente. Die sind halt eben im dritten Teil nicht wirklich von seiner Seite vorhanden.
Vielleicht, ja. Ich weiß nicht genau. Ich enthalte mich. Diese Folge enthalte ich mich.
Okay. Okay. Möchtest du dein Fazit sagen?
Fazit? Ich
vermute, es fällt negativ aus.
Ach, ich weiß nicht. Ja, ich fand den Film irgendwie nicht so ganz zusammenpassend. Ich fand, hatte nicht so eine Einheit. Ich fand, dass die unterschiedlichen Töne nicht so gut zusammengepasst haben. Das hat mir bei diesem Film irgendwie hat mich irgendwie gestört. Ich hatte viele Momente, wo ich dachte, hier könnten irgendwie visuell ansprechendere Bilder hin. Aber ganz so schlimm, wie ich ihn in Erinnerung hatte, fand ich ihn doch nicht. Die Frisuren fand ich wirklich schrecklich. Ja, ich habe mich geärgert über Dumbledore natürlich, über Drunken Dumby.
Drunk
Master. ja, ich bin froh, dass es vorbei ist und freue mich jetzt auf die nächsten Filme. Auf die freue ich mich tatsächlich. Für mich ist der vierte Teil wirklich das dunkle Kapitel in dieser Serie. Dass ich froh bin, dass wir das jetzt durchgestanden haben.
Also ebenso wie die Pubertät quasi.
Ja. Wie die Pubertät im Leben eines Menschen. Ja, vielleicht, genau.
Okay, ich füge ganz kurz noch an, das sechste Buch von Harry Potter ist tatsächlich 2005 erschienen. Okay. Im Sommer 2005.
Okay, ich also, habe mich geirrt.
Ja,
okay.
Ja, möchtest du dein Fazit anfügen?
Ja, also ich hab nicht so viel von dem Film erwartet. Ich habe ihn damals nicht so oft geschaut, auf jeden Fall im Kino, bestimmt mindestens zweimal und dann mindestens noch einmal auf DVD, aber das ist ja auch wirklich schon lange, lange her und habe seitdem eigentlich immer nur die ersten drei Teile nochmal geguckt und dementsprechend bin ich mit nicht so einer großen Erwartung drangegangen und habe mich einfach auf diesen Film eingelassen und für mich ist dieser Film irgendwie einfach ein total verrücktes Sammelsurium an merkwürdigen, abstrusen Elementen, die im Filmton komplett variieren und zwischen dunkel und humorig total variieren. Und irgendwie passt es für mich am Ende als Großes und Ganzes irgendwie zusammen. Ich weiß noch, ich habe nach dem Schauen noch gedacht, irgendwie ist es für mich gar kein normaler Film. Es fühlt sich nicht an wie ein richtiger Film. Die erste Hälfte ist irgendwie... Handy benutzt das Wort ja wirklich gerne. Ich habe es mittlerweile auch häufiger benutzt. Es ist ein bisschen wie ein Hangout-Film. Wir hängen so mit den Charakteren rum, wie ihnen irgendwelche Sachen passieren. Ich finde, es gibt
nicht so wirklich so den Impuls, es gibt nicht das Momentum, was im Film entsteht, es passieren einfach Dinge. Und ich habe wenig Argumente, die ich aktuell nennen kann, um das alles zu stützen, aber irgendwie passt dieses absurde Ding, das sich Harry Potter und der Feuerkelch nennt, zusammen, und es hat mir Spaß gemacht, mir den anzuschauen. Und deswegen mochte ich diesen Film sehr viel mehr, als ich vorher gedacht hätte.
Jetzt werde ich so angeschaut. Ich glaube, das ist eine Aufforderung. bin sehr froh, heute dabei gewesen zu sein. Bin auch sehr froh, dass ich irgendwann mal auf die verrückte Idee kam, einfach mal zu sagen, dass der vierte Teil mein Lieblingsteil ist. ich glaube, ich kann da zusammenfassen, ich komme ja halt eben aus der Richtung, dass ich als allererstes eben Fan der Bücher bin und der Geschichte, die J.K. Rowling halt gestrickt hat. Sage aber auch schon seit immer, dass meiner Meinung nach Harry Potter nach Herr der Ringe die beste Buchadaption ist. Ich finde auch hier, die haben das wirklich gut gemacht. Ich stehe hinter meiner Meinung, dass das vierte Buch auf jeden Fall kann ich schon, oder muss ich mich nicht hinter verstecken, das als mein Lieblingsbuch zu sagen, auch wenn ich es wirklich schwer und minimale Unterschiede sicherlich sind, aber der Film, ich finde, der macht schon auch Spaß, also mir macht er auf jeden Fall Spaß, den zu gucken, auch wenn ich mir eine stärkere Frauenrolle in Fleur de la Cour auf jeden Fall gewünscht hätte, bisschen weniger Stereotype, weil darum geht es ja eigentlich in dem Teil, um internationalen Austausch, und da ist es halt unglücklich, wenn man dann so mit so Archetypen und Stereotypen um sich herum wirft. Das ist halt einfach ein unglücklicher Ort dann, auch wenn es ja halt einfach auf jeden Fall schwierig ist, sowas zu vermeiden. Ich finde, der Teil ist so ein schöner Zwischenteil noch, so zwischen dieser Quirkiness von Hogwarts, dass die halt irgendwie so verrückte, leichte Veranstaltungen halt machen, und halt eben diese brodelnde Bedrohung von Voldemort. Und ja, jetzt wird sich halt alles verändern. Dass der Spruch am Ende des Films ist schon richtig, auch wenn er viel zu fröhlich ausgesprochen wurde. Ja,
genau. Ja, Voldemort ist zurück.
Ja, ja, jetzt wird sich alles verändern.
Ein Unschuldiger ist gestorben.
Ja.
Ab geht die Party und die Party geht ab.
Genau.
Tod ist das, Cedric. Und
lol. Ich glaube, wir müssen uns wirklich für die nächsten Folgen zum Ziel halten, dass wir nicht wieder so lang waren.
Ich entschuldige mich für unseren Zuhörern, für alle, die jetzt noch dabei sind.
Aber wie schrecklich. Ich mag den hier noch eure Durchhängefähigkeit.
Ja, ja. Genau. Applaus dafür. Ich mag den Film tatsächlich. Ich finde, es ist ein Film, der eine schwierige Position hat, weil er direkt nach Azkaban folgt. Aber von den vier Filmen, die wir bis jetzt hatten, ist das für mich eindeutig der zweitbeste Harry Potter. Er hat das Problem damit, dass die ersten 15 Minuten halt schwierig sind reinzukommen und dass die letzten 5 Minuten, die letzte Szene halt wirklich ein bisschen unglücklich ist. Aber die 2 Stunden dazwischen finde ich richtig gut. Ich denke, es hat zum Teil auch damit zu tun, dass dadurch, dass das Buch so lang war, sie sich wirklich auf das Wesentliche fokussieren mussten und nicht mehr wie bei den ersten Filmen wirklich die Bücher abarbeiten konnten. Wem wir jetzt auch noch gar nicht gedankt haben, Steve Clovis, der das Drehbuch wieder gemacht hat, der wirklich hier geschafft hat, all das einzufangen und zu unter einen Hut irgendwie zu bringen, finde ich sehr beeindruckend.
Danke, Steve.
Danke, Steve. Und man kann ja auch sehen, wie gut die Drehbücher sind, wenn er nicht mehr so viel zu sagen hat bei der Fantastischen Tierwesen. Aber es ist ein anderes Thema. ich finde, also, es ist ein Film, der wirklich unglaublich wichtige Elemente für die Serie hat und einige der wirklich besten Momente der ganzen Serie, der Voldemort-Auftritt, der Humor, es ist der witzigste Film bisher, es hat so beeindruckende Schauspielmomente, es hat bis jetzt den größten und krassesten Harry Potter Cast, Und es ist ein Film, der mir einfach Spaß macht beim Gucken. Es ist ein Film, der mich einfach, sobald es in Hogwarts sind, reißt er mich mit. Ich genieße diese verrückte Mischung aus Sportfilm, Coming-of-Age-Geschichte und Thriller, die irgendwie wirklich funktioniert. Also wo wirklich diese ganzen Töne, also für mich unter einen Hut gebracht werden. Und ja, es ist auch einer meiner Lieblings-Potter-Filme, muss ich sagen. Sehr, sehr zufrieden damit.
Ich habe gerade noch gedacht, an das Bild, also irgendwie der Film jongliert mit so vielen verschiedenen Elementen, wie du ja auch gerade gesagt hast, Henny. Und hier ist total kitschig, aber ich gucke den Elementen gerne beim Fliegen zu.
Oh, das ist ein schönes Schlusswort. Dann wünschen wir euch ein frohes neues Jahr. Wir hören uns.
Halt, stopp!
Nicht?
Ganz kurz noch. Verdammt. Wir haben die allseits bekannte lustigste Anekdote eigentlich noch vergessen zu erzählen. Und zwar gibt es doch den Kampf zwischen den Weasley-Zwillingen. Und das war Mike Newell nicht krass genug. Wisst ihr, welches hier nicht
meint? Ja. Du meinst mit den Bärten oder was?
Ja, genau. Und ihm war der Kampf nicht krass genug. Und er hat sich dann tatsächlich, erbost aus seinem Regiestuhl aufgestanden, ist zu den beiden hingegangen und hat gesagt, ich zeig euch jetzt, wie man kämpft. Und hat dann mit einem der beiden angefangen, sich auf dem Boden rumzurangeln und meinte halt, das hat er ganz bewusst gemacht, um den ganzen jungen Schauspielern halt zu zeigen, welche Intensität er sich von ihnen erwartet. Aber das ist schon sehr, sehr witzig, sich das anzuschauen. So, ich glaube, er war 50 zu der Zeit, circa geschätzt von mir, wie er sich da mit einem der Weasleys auf dem Boden rangelt. Ist schon
sehr, sehr witzig. Die Anekdote, die du vor 4 Folgen angeteasert hast.
Oh, echt?
Ja.
Und ja, ich habe mich gefragt,
was hat Mike Newell Furchtbares gemacht? Wie hat er einen Schauspieler geschlagen? Was ist das für ein furchtbarer Mensch? Und das ist die Anekdote.
Ja, ich fand die schön.
Ja, das ist eine schöne Anekdote. Du hast sie sehr anders angeteasert.
Wir sind ja gerade bei den Weasley-Zwillingen.
Das war alles jetzt?
Ja. Das war noch nicht alles. Epi, die Weasley-Zwillinge haben auch eine Szene, in der angeblich das erste und einzige Mal in der gesamten Harry-Potter-Reihe die vierte Wand durchbrochen wird.
Oh ja.
Und zwar vierte Wand durchbrechen heißt, ein Charakter guckt direkt in die Kamera. Und zwar an der Stelle, wo das Turnier und der Feuerkelch angekündigt werden und der Shot auf die beiden Weasley-Zwillinge ist und sie sagen Wicked. Und da soll angeblich einer der beiden genau in die Kamera gucken, absichtlich. Aber ich habe auch die Szene Ronja gezeigt, wir haben uns das angeguckt und es ist so schwierig zu erkennen.
Es ist so ein Mona Lisa-Blick. Man fühlt sich irgendwie angeguckt und irgendwie auch nicht.
Guckt euch das unbedingt an. Es ist so interessant. Und wir haben dann dieses Bild gestoppt, pausiert und ich habe da wirklich 5 Minuten drauf gestarrt und es ist eine transzendentale Erfahrung, sich dieses Bild anzuschauen.
Also meiner Meinung nach guckt er minimal über die Kamera drüber, aber genau, kann man auf jeden Fall mal nachschauen, das ist ganz lustig. Genau.
Und letzte interessante Trivia, die Rockband beim
Jetzt könnten wir einfach ausfaden, finde ich.
Ball,
Red Cliff Hangers.
Die Rockband beim Ball besteht aus den britischen Bands Pulp und Radiohead.
Ja.
Sehr bekannte Bands und einfach witzig.
Kurzen Auftritt. Hört euch die Alben zu Weihnachten an, guckt euch dieses Bild an und einen guten Rutsch ins neue
Jahr. Naja, also wir könnten ja jetzt noch...
Alle Dan Radcliffe-Filme. Radcliffe.
Ronja, Ronja, wie hat es dir bei uns im Radcliffe Hangers
Podcast gefallen?
Ja, sehr gut. Ich bin froh, das Chaos mal von innen erlebt zu haben.
Das hat mir richtig gut gefallen mit dir.
Ja, schön, das freut mich.
Du warst ein sehr netter Gast. Ich weiß nicht ganz einzuschätzen.
Ich glaube, die Zuschauer merken, dass ich nicht das erste Mal mit euch diskutiere.
Ich weiß nicht ganz einzuschätzen, ob wir uns dank dir weniger oder mehr an die Kehle gegangen sind. Aber es war auf jeden Fall sehr angenehm, dich dabei zu haben. Vielen Dank.
Ich übernehme keine Verantwortung, aber danke, dass ich dabei war.
Vielen Dank, dass du dabei warst.
Super. Vielen Dank.
Wenn ihr gerne häufiger Gäste bei uns hören wollt, haben wollt, dann
oder auf keinen Fall.
Oder auf keinen Fall.
Dann schreibt uns das einfach gerne auf Instagram zum Beispiel. Da gibt es uns Zebra-Papagei4Real. Auf Facebook sind wir. Uns gibt es auch auf YouTube oder auf Twitter oder keine Ahnung.
Immer Zebra-Papagei.
Kommt einfach vorbei.
Ihr könnt auch bei...
Wir wohnen im Heckenweg 4 in Bielefeld.
Ihr könnt auch bei Instagram, glaube ich, den Hashtag RedcliffeHangers benutzen. So findet ihr uns auch. Ja. Gebt uns gerne Rückmeldung. Wir freuen uns über alles. Es war ja in dieser Folge ein Hörerwunsch, dass wir gesondert über Cedric reden. Wenn ihr sowas habt für die folgenden Filme, immer gerne her damit. Wir freuen uns über Vorschläge jeglicher Art.
Okay. Und wir sehen uns nächstes Jahr wieder mit Harry Potter und der Orden des Phönix.
Also bis nächstes Mal. Wo ich übrigens nicht dran mitgeschrieben habe.
Mach das gut. Was? Du hast nicht dran mitgeschrieben?
Zack, und jetzt vorbei.
Red Cliff Hangers. Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme. Red Cliff Hangers. Red Cliff Hangers.